birds and people.
24 birds and people.
I know you. Season 12.
Now in season 12. Presented by ReGuest.
Send it.
Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 12 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by ReGuest, dem digitalen Zimmerverkäufer für das Hotel der Zukunft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 22. Gast in Season 12 ist Stefan Uher, Leiter des Bereichs Assurance bei EY Österreich und 70-facher Handball-Nationalteamspieler Österreichs, davon 10-mal als Kapitän und jetzt bei mir im Studio. Lieber Stefan, servus und herzlich willkommen.
Hallo, servus. Freut mich sehr, bei dir zu sein.
Ich freue mich auch. Es wird eine Folge der runden Zahlen werden. Das haben wir im Vorgespräch so gesehen. Und ja, als Handballer habe ich dich anmoderiert, als Teamspieler. Das wird sicher in jungen Jahren schon losgegangen sein, oder?
Genau, also ich habe mit circa 11, 12 Jahren zum Handballspielen begonnen und dann über alle möglichen Nachwuchsmannschaften bis dann hin in die Kampfmannschaft von West-Wien und dann auch sogar ins Nationalteam und ja, war eine tolle Zeit mit vielen schönen Erlebnissen.
Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, zwischen 25 und 26 deines Lebensalters hast dann aufgehört. Wann war die erste Einberufung in die Nationalmannschaft?
Also mein erstes Nationalteamspiel war, glaube ich, mit 17 Jahren und mit 25 oder 26 dann relativ früh aufgehört. Aber das war einfach dem geschuldet, dass dann irgendwann auch der Ernst des beruflichen Alltags Einzug gefunden hat.
Ernst & Young, ne?
Genau, ich habe damals direkt bei EY begonnen.
Ja, genau.
Und bin seit auch fast 26 Jahren bei EY tätig.
Genau, das ist jetzt schon mal zweimal gleich, die schönen runden Zahlen. Aber lass uns noch ganz kurz beim Handball bleiben, bitte. Da gibt es die Zahl 70 Länderspiele, 100 Tore. Ist das eine Entscheidung aufzuhören nach 100 Toren? Nein, war kein Ziel, oder?
Nein, und das sind jetzt auch, wenn man in die ewigen Bestenlisten hineinschaut, keine besonders hohen Werte im Handball. Wir werden ja viele Tore geschossen, also auf die 70 Teamspiele bin ich natürlich schon ein bisschen stolz. Und ich war Flügelspieler, das heißt, da zählt man dann nicht unbedingt zu den Topscorern, aber 100 Tore geschossen ist natürlich dann auch eine schöne runde Zahl. Aber das war nicht der Grund, dann aufzuhören, weil ich die 100 erreicht habe, sondern wie gesagt, das war dann eher die beruflichen und privaten Umstände.
Und mit den 70 Länderspielen hast du mir noch eine kleine Anekdote erzählt, die ein bisschen in Richtung Tony Polster geht. Andere Sportart, aber.
Ja, das stimmt, weil in meiner Zählung sind es einfach 70 Teamspiele, weil es tatsächlich 70 Mal mit Bundeshymne und Ähnlichem war. Aber ich glaube, in der offiziellen Zählung sind es ein paar weniger. Ich glaube 64, ich weiß es gar nicht selber ganz genau, weil halt das eine oder andere Teamspiel nicht als offizielles gewertet wurde. Ich glaube, weil jeweils zwei Spieler mehr als normal in den Kader geschrieben werden durften oder irgendwelche Kleinigkeiten. Und ja, wenn man das jetzt über den Tony Polster in den Medien hört, muss ich immer ein bisschen schmunzeln und ich unterstütze ihn daher voll bei seinem Begehr.
Ich habe jetzt mit dem Wissen von heute die Vermutung, dass ihr Handballer gegen die Fußballer mit Tony Polster gespielt habt und das gleichzeitig anrechnen wollt. Nein, Spaß beiseite. 10-mal Teamkapitän ist auch sehr leibend.
Ja, ist schon was, auf das man auch irgendwo stolz ist.
Schon, ja.
Und es war, wie gesagt, eine wahnsinnig tolle Zeit. Man erlebt da sehr viel, man bereist viele verschiedene Länder, lernt extrem viel unterschiedliche Gegner, also Sportkollegen kennen und auch im Team war einfach immer eine tolle Stimmung und war eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte.
Allerletzte Frage jetzt zum Handball. Du warst fast deine ganze Karriere mit West-Wien sehr verbunden. Der Verein hat dich groß gemacht, dort hast du die großen Erfolge gefeiert. Im Vorjahr wurde der Profibetrieb eingestellt. Bist du irgendwie noch tätig für den Verein? Wie geht's dir damit? Es tut doch weh, oder? Wenn man zuschaut jetzt.
Ja, es tut sehr weh, wobei es hat sich ja schon wieder Tolles entwickelt. Also die West-Wiener haben sich als Kampfmannschaft in der ersten Liga aufgelöst, aber die zweite Mannschaft ist gleichzeitig von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. West-Wien spielt dort jetzt mit eigentlich durch die Bank 17-Jährigen und hat sensationellerweise vor kurzem den österreichischen Cup-Sieg geholt, als erster Zweitligist überhaupt. Das heißt, West-Wien, obwohl eigentlich aufgelöst, ist regierender Meister und Cup-Sieger und die jungen Burschen werden jetzt auch den Aufstieg in die erste Liga wieder schaffen. Ich bin jetzt allerdings nicht für West-Wien direkt tätig, ich bin mit dem Vereinsvorstand in viel in Austausch. Ich versuche auch ein bisschen zu unterstützen, aber es ist natürlich schwer, entsprechende Sponsoren aufzutreiben, damit der Spielbetrieb dann auch in der ersten Liga wieder in dem Ausmaß stattfinden kann, wie es eigentlich die jungen, tollen Talente sich verdienen würden.
Mhm. So, ich habe jetzt weiter ausgeholt bei Handball aus einem guten Grund. Wir haben auch gute ÖHB-Spiele gesehen im Fernsehen, Team und so weiter, weil du kein Jobhopper bist und wir deswegen wenige Stationshopping-Dinge haben, sondern du warst EY treu in der zweiten Hälfte deines Schaffens. Wie ist dort dann der Wechsel vom Spitzensportler hin, zu sagen, so, jetzt mache ich den Job bei EY und bleib dort auch, dass wir es damals noch nicht gewusst haben, aber heute wissen wir es. Ne?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich jetzt seit fast 26 Jahren bei EY bin. Auch wenn ich dann bei EY irgendwann in Pension gehen werde, wahrscheinlich mein ganzes Leben nur einen Arbeitgeber gehabt haben werde. Heutzutage schon sehr unüblich. Früher war das vielleicht üblicher. Aber es hat einfach immer gepasst. Es hat mir das, was ich getan habe, immer Spaß gemacht. Es war sowohl mit den Kolleginnen und Kollegen immer toll, es war mit den Klienten toll. Es ist einfach für mich war es immer erfüllend. Es war ja auch nie das Gleiche. Es ändert sich über diese vielen Jahre, ändern sich die Bereiche, für die man vielleicht verantwortlich ist, die Tätigkeiten, die man tut. Und ja, wenn es Spaß macht, gibt es eigentlich keinen Grund zu wechseln.
Du hast in der zweiten Hälfte der 90er Jahre begonnen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, so nehme ich an, oder?
Genau, also ich habe dann eben mit 25, 26 mein Studium beendet und dann direkt bei EY begonnen, als Berufsanwärter nennt man das, also als Assistent in der Wirtschaftsprüfung. Damals war Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung noch nicht komplett getrennt. Das heißt, man hat sich in beiden Bereichen betätigen können und lernen können, was natürlich toll ist. Dann nach 3 Jahren macht man die Steuerberaterprüfung, die besteht aus mehreren Teilprüfungen. Dann hat man damals wieder 3 Jahre Berufserfahrung gebraucht und dann wieder die Wirtschaftsprüferprüfung gemacht. Das heißt so, wenn alles gut gegangen ist, nach 8 Jahren war man dann Wirtschaftsprüfer. Und ja, das geht dann halt mit entsprechenden Karriereschritten, Manager, Senior Manager, Director, das sind solche so typische Ranks, die es in Organisationen wie der unseren dann gibt.
Und fachlich haben sich dann in den vergangenen Jahren viele große Schwerpunkte herauskristallisiert. Ich habe es jetzt abgeschrieben von LinkedIn, FAAS oder FAAS, was steckt dahinter?
Ja. Also ich wurde dann im Jahr 2013 Partner und zeitgleich damals hat man mir auch die Verantwortung für unser sogenanntes FAAS-Team übertragen. Das steht für Financial Accounting Advisory Services. Um sich besser was darunter vorstellen zu können, das ist im Wesentlichen Rechnungslegungsberatung, also IFRS-Beratung, UGB-Beratung. Es gab damals sehr viele Konzerne, die ihren Konzernabschluss auf IFRS umgestellt haben, umstellen mussten oder es freiwillig gemacht haben. Und dabei zu beraten, gehören aber auch noch viele andere Bereiche dazu. Digital Finance ist ein sehr aktuelles Thema, wo hier sehr viel beraten unterstützt wird, aber ein sehr spannender Bereich.
Im Jahr 2017 sind dann, wenn ich es richtig sehe, 2 Bereiche dazugekommen. Die Leitung des Bereichs Energy und Climate Change.
Genau, also die größten oder die meisten meiner Klienten waren immer schon im Energiesektor angesiedelt. Und ja, es hat sich dann, nachdem die damalige für den Energiesektor zuständige Partnerin in Pension gegangen ist, die Möglichkeit ergeben, eben für EY Österreich über alle Bereiche hinweg den Lead für den Energy-Sektor zu übernehmen. Mhm. Sehr, sehr spannende und interessante Aufgabe. Erstens, weil in dem Sektor natürlich sehr viele tolle und interessante Unternehmen beheimatet sind. Aber das haben, glaube ich, auch alle mitbekommen, weil es in den letzten Jahren dann auch eine Branche war, wo sich extrem viel getan hat und das schon durchaus sehr herausfordernd, aber eben auch interessant war.
Hat man das irgendwie kommen gesehen, dass vor allem an den Börsen die Margin-Anforderungen dermaßen explodieren könnten, wenn da so viele Faktoren zusammengespielt haben, die man einfach empirisch nicht auf der Rechnung gehabt hat?
Also ich weiß nicht, ob da vielleicht andere Personen anderer Meinung sind, aber meine Meinung ist, dass man das in der Form so nicht sehen,
stimmt,
also kommen sehen hat können. Das waren wirklich einmalige Entwicklungen, die durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren dann sich auch noch beschleunigt haben. Also natürlich war das Thema Einmarsch Russlands in der Ukraine ein riesiger Punkt, aber auch davor noch die Corona-Pandemie, die man ja fast schon ein bisschen vergisst, wenn man über das nachdenkt, was das auch alles bewirkt hat. Also sind da sehr viele Dinge dazugekommen und meiner Meinung nach war diese extreme Entwicklung so nicht vorherzusehen.
Du hast angesprochen Energie und man findet dich auch im Bestätigungsvermerk vom Verbund. Noch nachgeschaut, ja, Wirtschaftsprüfer vom Verbund. leibende Firma, sag ich jetzt mal. Ne?
Ja, ist ein wirklich schwer werten können, toller, oder? Großer österreichischer Konzern, größtes österreichisches Power- and Utility-Unternehmen, börsennotiert und hat mit der Wasserkraft ein extrem tolles Backbone sozusagen der Geschäftstätigkeit. Der Verbund baut jetzt aber auch die erneuerbare Energie sehr, sehr stark aus. Also ja, spannendes Unternehmen und ich freue mich sehr, dass ich dort seit letztem Jahr als Wirtschaftsprüfer tätig sein darf.
Ich sage immer, viele Länder haben die Donau, aber wir haben das Gefälle der Donau. Das macht den Verbund auch so spannend und stark und auch so grün, was eine gute Geschichte ist. Und der Verbund hat ja auch eine ganz spannende 100%-Tochter, die Austrian Power Grid, die APG. Die gehört als Firmenprüfer dann dazu natürlich, oder?
Genau, wobei für die APG war ich sogar schon einige Jahre vorher auch schon als Wirtschaftsprüfer tätig, ist tatsächlich ein enorm spannendes Unternehmen, wie ich finde, ist das Unternehmen, das das österreichische Übertragungsstromnetz betreibt, das heißt im Endeffekt dafür verantwortlich ist, dass überall in Österreich auch wirklich Strom konsumiert werden kann. Und das kann man sich, glaube ich, recht gut vorstellen, dass es hier derzeit sehr, sehr große Aufgaben gibt, um eben Netzstabilität zu sichern. Und ja, wer sich da im Detail dafür interessiert, kann ich nur die Empfehlung abgeben, mal den Lagebericht der APG zu lesen. Der ist nicht ganz einfach zu lesen, aber höchst spannend.
Ja, das werde ich machen und werde es auch vielleicht in den Shownotes verlinken noch. Ja, und der zweite große Bereich ist verwandt mit der Energieleiter Climate Change. Man kann sich was darunter vorstellen, klingt nach einer sehr aktiven Position, Leitung Climate Change. Vielleicht auch da eine kurze Zeitreise über die letzten Jahre, ist, glaube ich, ein permanentes Lernen an neuen Herausforderungen, Vokabeln auch und Zugängen gesetzlicher und auch notwendiger Natur.
Ja. Also vielleicht einen kleinen Schritt zurückzumachen. Gerne. Bei uns gehört eben zum Bereich Assurance nicht nur die Audit, also die Wirtschaftsprüfung selber, sondern eben auch nahe Bereiche wie das vorher angesprochene Accounting Advisory, auch Forensics. Mhm. Und ein Bereich ist eben auch Climate Change and Sustainability Services, also auf Deutsch einfach gesagt, die Nachhaltigkeitsberatung und Nachhaltigkeitsprüfung bei EY.
Entschuldigung, die Assurance, du bist der Leiter, das heißt, die Forensik gehört auch zu dir.
Genau, ist auch ein Bereich innerhalb der Assurance, das ist richtig. Und die Sustainability Services haben wir schon vor 20, 25 Jahren gegründet. Wir waren damals als Lizenzierungsprüfer für die ARA erstmals tätig und haben seit damals ein Team auch aufgebaut, das jetzt zuletzt dann schon aus circa 30 Kolleginnen und Kollegen bestanden hat. Und über die Jahre haben sich die Nachhaltigkeitsthemen natürlich immer mehr entwickelt. Aber es gab trotzdem viele, viele Jahre relativ wenig Entwicklung. Und jetzt durch den EU Green Deal und durch die Regulatorik hat das Thema jetzt so richtig Fahrt aufgenommen.
Ich habe jetzt immer EY gesagt. Ich glaube, präzisierend muss man dazu sagen, EY Austria.
Genau. Also
genau. Und die Zusammenarbeit worldwide mit EY ist sicherlich eine intensive und gute, ne?
Genau, EY ist ein weltweites Netzwerk. Es ist nicht so, wie das manchmal geglaubt wird, dass wir irgendwo in den USA oder sonst wo eine Zentrale haben, die wie bei einem Konzern die Muttergesellschaft ist, sondern es ist…
Österreich, ne? Nein, Spaß.
nein, das auch nicht, aber es ist ein Zusammenschluss von nationalen Partnerschaften. Das heißt, EY Österreich gehört den österreichischen EY-Partnern und man arbeitet hier aber natürlich sehr eng zusammen und das ist schon auch sehr, sehr spannend, hier wirklich weltweit mit Teams. EY hat weltweit an die 450.000 Mitarbeiter, also ist schon eine sehr große Anzahl und da gibt es viele spannende internationale Projekte.
Und wie viele Mitarbeiter habt ihr in Österreich?
Wir haben in Österreich nicht ganz 1.500, bis vor kurzem 1.400. Wir haben eine sehr interessante Akquisition vor kurzem durchgeführt. Ich glaube, auf das werden wir noch.
Genau, das ist eigentlich der Grund, warum wir so schnell auch den Termin gemacht haben. Ja, Partner bist du, letzte Prüfungsfrage unter Anführungszeichen. Wie viele Partner seid ihr in Österreich?
Wir sind in etwa 45
EY-Partner. Genau, das sind diese großen Zahlen. Gut, dann kommen wir zu den Big News. Ihr habt jetzt unter EY Denkstadt einiges gepostet. Also EY kennt man, Denkstadt hat man vielleicht auch schon mal gehört. Was bedeutet das Gemeinsame und wo wollt ihr dahin damit?
Denkstadt ist schon seit vielen, vielen Jahren, nämlich seit über 30 Jahren im Bereich Nachhaltigkeit als Berater tätig und hat sich in diesen Jahren wirklich ganz, ganz toll entwickelt und war jetzt wahrscheinlich in Österreich mit Abstand der anerkannteste Nachhaltigkeitsberater. Wir haben als EY mit der Denkstadt einige Projekte gemeinsam gemacht, uns dadurch kennengelernt und dann hat sich das immer mehr und mehr entwickelt und eben jetzt vor kurzem konnten wir wirklich den Zusammenschluss bekannt geben. Das heißt, Denkstadt hat die EY-Familie, ist der EY-Familie beigetreten und wird jetzt als EY-Denkstadt noch stärker für uns die Nachhaltigkeitsthemen, Nachhaltigkeitsberatung vorantreiben.
Und was sind jetzt momentan aus der Brille der börsennotierten Unternehmen, für die ich eigentlich originär meinen Content produziere, die großen Themen, die da sind und noch auf uns zukommen in den nächsten Monaten?
Ja. Also das wahrscheinlich größte oder aktuellste Thema ist jetzt die CSRD. Das ist die EU-Richtlinie, die dazu führen wird, dass die Börsennotierten schon fürs Jahr 2024, alle anderen großen Kapitalgesellschaften dann für 2025 Nachhaltigkeitsberichte erstellen müssen und auch prüfen lassen müssen. Das ist schon etwas sehr Neues und eine Riesenherausforderung für alle, die nicht ganz einfach zu bewältigen ist.
Ich muss da kurz ins Wort fallen. Machen uns ja schon viele, aber prüfen lassen noch nicht viele, oder? Oder ist das so der Status quo?
Also es war bisher so, dass es nicht ganz 100 Unternehmen gab, die auch über das NADIVEC, das war das bisherige nationale Gesetz, das hier die Börsennotierten schon verpflichtet hat, eine nicht finanzielle Berichterstattung aufzusetzen, die aber nicht geprüft werden musste. Manche haben es freiwillig prüfen lassen, die bisher nach den sogenannten GRI-Standards meistens erstellt wurde, aber das war auch nicht verpflichtend. Das heißt, ja, es gab hier schon etwas, aber das war nicht mit dem vergleichbar, was jetzt kommen wird. Und es gibt eben an die 2000 österreichischen großen Kapitalgesellschaften, das heißt von 100 mal auf 2000 ist ja doch ein deutlicher Vervielfacher.
Und nicht vergleichbar mit dem, was kommen wird. Muss man Angst haben als Unternehmen?
Ja, Angst ist, glaube ich, nie ein guter Berater, aber man muss sich schon bewusst sein, dass das sehr, sehr große Herausforderungen sind und dass man das nicht mit einem leichten Pinselstrich erledigen wird, sondern dass man hier wirklich organisatorische Maßnahmen treffen muss. Das heißt, man muss schauen, wer in den Unternehmen wird sich um diese Themen künftig kümmern und auch mit einer entsprechenden Vorlaufzeit, wobei das ist ein schwieriges Thema, weil das nationale Gesetz gibt es noch nicht einmal und trotzdem ist es schon in ein paar Wochen oder ein paar Monaten dann anzuwenden, aber ja, sehr große Herausforderung jedenfalls.
Wird das dann NADIVEC ablösen, nehme ich an, oder?
Genau, also das wird NABEC heißen, NABEC. Nachhaltigkeitsberichtsgesetz. Die aktuellsten Informationen sind, dass es wahrscheinlich nicht mehr vor dem Sommer herauskommen wird, sondern dann in der ersten Nationalratssitzung nach den Sommerferien im September und wird aber eben schon für 2024 anzuwenden sein. Das heißt, die börsennotierten Unternehmen mussten in ihren Hauptversammlungen jetzt schon in eventu einen Nachhaltigkeitsprüfer bestellen, ohne zu wissen, ob das Gesetz auch wirklich fix kommen wird.
Die haben ja alle einen Spaß mit den laufend neuen Sachen, aber ich glaube, wir sprechen insgesamt über ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es wäre halt nur einheitliche europäische Richtlinie irgendwie gut. Inwieweit können da unsere Wahlen noch irgendwas verändern? Politische Unsicherheit, vielleicht gar keine Führung über einen gewissen Zeitpunkt?
Also wenn das NABEC vor den nächsten Wahlen nicht mehr verabschiedet wird, dann wäre das insofern schon sehr, sehr schwierig, weil die CSRD ist ja eine verpflichtende Richtlinie der EU. Das heißt, Österreich würde dann ziemlich sicher ein Vertragsverletzungsverfahren bekommen. Gibt auch einzelne Meinungen, die sagen, in solchen Fällen, nachdem es hier auch ein öffentliches Interesse gibt, wäre die CSRD eventuell sogar direkt anwendbar. Ich bin kein Jurist, ich kann und mag das nicht beurteilen, aber ja, also es, glaube ich, hoffen schon alle sehr, dass das Gesetz jetzt möglichst bald kommt, um einfach zu wissen, was dann wirklich zu tun ist, weil es liegt dann schon noch an manchen Details, die noch unklar sind, also es wäre schon gut, hier möglichst bald Rechtssicherheit zu haben.
Rechts- und Planungssicherheit, glaube ich, ist das Wichtigste für die Börsennotierten. Ich möchte nochmal einreihen. Du bist Leiter Assurance bei der EY Austria und bei EY Denkstadt höchstwahrscheinlich dann der EY Entsandte in diese Gemeinschaftsgeschichte, oder?
Ja, also bei uns funktioniert das nicht so, dass das jetzt eine Tochtergesellschaft ist und wir hier als, weiß ich nicht, Aufsichtsrat oder ähnliches agieren, sondern die drei bisherigen Denkstadtpartner sind jetzt ganz normal, unter Anführungszeichen, wie die bisherigen EY-Partner auch EY-Partner. Das heißt, wir sind gemeinsam EY Österreich und EY Denkstadt ist ein Teil von EY Österreich, der eben insbesondere sich um die Nachhaltigkeitsberatung kümmert.
In einem YouTube-Video, ich glaube, du warst das nicht, ich weiß auch nicht, ob es YouTube war, hat einer von euch gesagt, ihr seid jetzt insgesamt 120 Nachhaltigkeitsexpertinnen und Experten. Wie teilt sich das so auf zwischen Denkstadt? Du hast 30 Leute waren in Denkstadt, oder?
Nein, durch die Denkstadt sind jetzt sogar 90 Kolleginnen und Kollegen zu uns gekommen. Unser bisheriges Nachhaltigkeitsteam hat aus circa 30 Personen bestanden. Das heißt, unsere bisherigen 30 plus die 90 neuen ist jetzt ein Nachhaltigkeitsteam von 120 Personen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Größe. Wir haben auch
mit Abstand die größten in Österreich, nehme ich an, oder?
Ja, also das würde ich schon behaupten, dass wir da jetzt mit Abstand das größte Team haben an wirklich dedizierten Nachhaltigkeitsexperten. Wir haben natürlich auch noch in unseren anderen Bereichen, sowohl in der Steuerberatung, in der Transaktionsberatung, im Management Consulting, auch noch Kollegen, die sich mit Sustainability-Themen beschäftigen. Und hier gibt es natürlich dann auch tolle Synergieeffekte. Aber diese 120 Personen sind wirklich Sustainability-Vollprofis, die rund um die Uhr nichts anderes tun und das schon seit vielen, vielen Jahren.
Und da wird es wohl Teams geben, nehme ich an, oder? Die dann bei Unternehmen supporten.
Ja, also wir haben ja vorher jetzt bisher nur die CSRD angesprochen, aber es gibt im Sustainability-Bereich noch viele, viele andere Themen, die jetzt kommen. Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, das Klimathema generell.
Kreislaufwirtschaft klingt wie Handball irgendwie. Sorry, musste nochmal. Ja.
Ich war nie Kreisläufer.
Nein, aber der war nicht abgesprochen. Ne? Yes, okay, passt.
Aber es kommen da wirklich wahnsinnig viele Themen auf uns alle zu und diese 120 Personen sind dann auch noch einmal in den unterschiedlichen sozusagen Themenfeldern organisiert und decken die ab. Und ja, es gibt jetzt wirklich für Österreichs Unternehmen, die börsennotierten, auch alle anderen, hier eine Anlaufstelle, wo man sich sehr, sehr viel Expertise holen kann für diese großen Herausforderungen. Ne?
Und ich baue immer gerne auch einen Call to Action für die Hörerinnen und Hörer, in dem Fall natürlich die Corporates und die Zuständigen dort ein. Die Homepage von euch werden wir verlinken, die EY Austria-Seite, und dort gibt es auch ein Kontaktformular, das kann man empfehlen, oder?
Sehr gerne.
Wird in den Shownotes.
Tatsächlich, und wir reagieren dann auch sehr, sehr schnell. Das heißt, bitte alle, die hier Unterstützung benötigen, sich sehr gerne über unsere Homepage bei uns melden. Ja.
Und da wird man mal auf den Stand gebracht, zum Beispiel, was jetzt alles, je nach Unternehmensgröße wird es ja noch Abstufungen geben.
Je nach Unternehmensgröße und vor allem auch je nach Stand, wie weit die Unternehmen schon sind. Es gibt Unternehmen, die hier schon sehr, sehr viel gemacht haben, die vielleicht eher einen Feedback-Partner, einen Sparing-Partner brauchen und noch challengen wollen, was sie bisher, ob sie am richtigen Weg sind. Aber es gibt auch manche, die sagen, für uns ist das komplettes Neuland, bitte greift uns unter die Arme und helft uns, wie wir uns hier richtig bewegen können.
Als Senior Manager in einem weltweit tätigen Unternehmen, hast du einen Einblick sicher, wie Österreich, wie brav Österreich da bisher ist, auch ein bisschen im internationalen Vergleich mit anderen Ländern?
Meinst du jetzt in der gesetzlichen Unternehmen, wie bei den Unternehmen, sind, okay? Ja. Also ich würde sagen, hier ist man durchaus im internationalen Vergleich sehr gut unterwegs. Wir haben ja auch viele Unternehmen, die durchaus bei ihren Geschäftsmodellen und Geschäftsfeldern auch da zukunftsweisend unterwegs sind. Ich warne nur manchmal ein bisschen davor, dass wir sagen, in Europa überreglementieren wir uns durch die Regulatorik und machen der europäischen Wirtschaft das Leben viel schwerer, als es überall anders auf der Welt ist. Das ist nicht ganz der Fall, weil auch in Asien, auch in den USA sich hier wahnsinnig viel tut derzeit. Ja, und man hier sicherlich künftig noch mehr tun muss, um keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Regionen der Welt zu erleiden.
Irgendwo habe ich jetzt den Schmäh gelesen am Wochenende, aus den USA kommt die Software, aus China kommt die Hardware, aus Europa die Regulatorik. Also nicht ganz richtig, oder?
Ist auf jeden Fall ein guter Schmäh. Ist auch nicht ganz falsch, weil es kommt jetzt natürlich sehr viel Regulatorik, gerade aus der EU, aber es gibt auch, wie gesagt, in Asien und USA viel Regulatorik. Was allerdings schon stimmt, und da verstehe ich den Unmut vieler Unternehmen, dass die EU-Regulatorik halt schon sehr komplex oder vielleicht eine Spur zu kompliziert aufgesetzt ist. Meiner Meinung nach hätte man die Ziele, die man erreichen will, und ich glaube, für diese Ziele gibt es ein sehr breites Commitment, aber auch auf einfachere Art und Weise erzielen können.
Habt ihr eigentlich Kontakt mit der EU selbst? Seid ihr da in irgendwelchen Arbeitsgruppen geladen, eingeladen? Geladen klingt irgendwie so zwanghaft, aber könnt ihr da mit gestalten?
Nein, das ist nicht der Fall, und es ist auch nicht der Fall, wie uns immer wieder unterstellt wird, dass wir Heerscharen an Lobbyisten in Brüssel sitzen haben, die möglichst komplizierte Regulatorik entwickeln sollen, damit es dann für uns ein gutes Geschäftsmodell ist. Wir kommen hier meiner Meinung nach ein bisschen unschuldig zum Handkuss.
Ich habe es lieb gemeint.
Ja, nein, ja. Es gibt derzeit schon durchaus viel Unmut, dass die Sustainability-Regulatorik überbordend ist. Und ja, nachdem wir als Branche hier viel zu tun haben, wird uns dann manchmal eben, wie gesagt, unterstellt, dass wir das von Brüssel kommt, ne? Vorantreiben. Aber ja. Das ist tatsächlich nicht so. Wenn es nämlich so wäre, dann hätten wir uns wirklich dafür eingesetzt, die Regulatorik einfacher lebbar zu machen, weil auch für uns ist es total schwierig, wenn Gesetze unklar sind, klar, und man dann nicht weiß, wie legt man sie aus, weil gerade als Wirtschaftsprüfer mag man nichts weniger als eine unklare Situation, die dann möglicherweise zu Haftungen und Ähnlichem führen kann.
Bin ich erst dankbar jetzt an mich selbst, dass ich die Frage gestellt habe, dass die Leute das draußen auch mal hören. Ja, ich glaube, da ist sehr viel politisches Mindset leider dabei, um zu Übertreibungen und Goldplating zu kommen. Gut, meine Einschaltung Ende. Lieber Stefan, was taugt dir an deinem Job? Wir permanent change, nehme ich an, oder?
Ja, ich kann das ganz klar beantworten. Ich werde nämlich sehr häufig gefragt, ist das nicht ein total langweiliger Job? Da geht man ja nur mit Zahlen um. Und es stimmt zwar schon, dass man in unserer Branche idealerweise eine gewisse Zahlenaffinität hat, aber in Wirklichkeit ist es ein Job, bei dem man rund um die Uhr mit Leuten, mit Menschen zu tun hat. Egal, ob es das eigene Team, die eigenen Teams sind, ob es die Klienten sind, ob es sonst Personen sind, die man kennenlernt. Also es ist ein extrem sozialer Job, und das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß.
Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg mit EY Denkstadt. Dieses Projekt, das wir jetzt ein bisschen ins Zentrum gestellt haben, und auch mit allen anderen Dingen, geht sich Handball noch aus, so nebenbei in so Hobbymannschaften oder semi ambitionierten Auftritten?
Also ich habe mit meinen ehemaligen Teamkollegen dann noch viele Jahre in der Altherrenmannschaft von West-Wien gespielt, in der Wiener Liga. Wir sind dort, glaube ich, über 10-12 Mal Wiener Meister geworden, haben aber auf den Aufstieg verzichtet, damit wir nicht österreichweit herumfahren müssen. Das hat extrem viel Spaß gemacht, aber irgendwann muss man dann der Wahrheit Tribut zollen und erkennen, dass es dann irgendwann einmal Zeit ist, das zu lassen. Es stellen sich dann die Verletzungen ein. Aber ich gehe natürlich nach wie vor extrem gerne in die Halle. Ich war jetzt mit einem großen EY-Team, wir waren fast 60 Personen, in der Albert-Schulz-Halle beim WM-Qualifikationsmatch gegen Georgien. War ein tolles Erlebnis, 6.000 Zuschauer, Riesenstimmung, die jungen Österreicher haben wahnsinnig toll gespielt. Waren ja auch bei der Europameisterschaft schon wahnsinnig toll.
Das war also so
ein, begeisternd. Ein junges, tolles Team, und ich glaube, da werden wir noch viel Freude haben.
Jung ist das Stichwort. Es ist ein Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben über eine tolle Karriere von dir jetzt gesprochen. Hast du irgendeinen Tipp für jetzt junge 18- bis 20-jährige Leute, die Wirtschaftsprüfer werden wollen, eine Karriere bei einem Unternehmen wie euch mittelfristig anstreben? Was studiert man da am gescheitesten?
Also früher wäre das klassische Studium zum Beispiel an der WU, also ein Wirtschaftsstudium gewesen, oder auch an anderen Wirtschaftsuniversitäten klarerweise. In einzelnen Bereichen sind es auch stärker Juristen, sowohl in der Steuerberatung, wir haben auch eine eigene Rechtsanwaltskanzlei, das heißt auch viele Juristen, aber auch durchaus aus anderen unterschiedlichen Bereichen. Also das kann man mittlerweile gar nicht mehr so einschränken, aber wahrscheinlich wäre ein Wirtschaftsstudium immer noch der klassische Weg.
Du hast ja an der WU studiert. Ich glaube, vor lauter Handball habe ich das unterschlagen. Das war neben Handball, ja.
Genau, ich habe an der WU Handelswissenschaften studiert und nach Abschluss dann eben, wie gesagt, direkt bei EY gleich begonnen. Ja.
Sehr gern. Und die abschließende Frage nach all den spannenden Themen und den vielen Herausforderungen, die man mit euch meistern kann, seid ihr sicher Hiring, oder?
Ja, absolut. Also du hast auch vorher gefragt, wie kann man bei uns sozusagen tätig werden, Karriere machen. Also wir freuen uns über jede und jeden neue Kollegin, die mit viel Energie und mit vielleicht einem gewissen Vorwissen aber zu uns kommt. Aber das meiste lernt man meiner Meinung nach sowieso on the job. Das heißt, wenn man Interesse hat, in unsere Branche zu kommen, wenn man Interesse hat, viele wahnsinnig tolle, große Unternehmen kennenzulernen, dort vor allem auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können, dann bitte unbedingt bei uns melden. Und es gibt bei uns tolle Karrieremöglichkeiten und wir sind hiring und wir freuen uns über viele neue Kolleginnen und Kollegen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Stefan, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich habe wieder unglaublich viel gelernt. Danke, dass du zu mir ins Studio gekommen bist. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Viel zu tun, viel Inspiration und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, vielen Dank, hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Danke.
Freut mich. Ciao.